Ja, schönen guten Nachmittag, Sendung für den Platz. Ich heiße alle recht herzlich willkommen hier am letzten Tag des Parkus-Symposiums und freue mich, dass Jan Herwig wieder mal einen Vortrag hält. Jan Herwig hat ja eine Geschichte mit Parkus. Mein erster Vortrag bei Parkus war 2010. Und seit 2012 ist quasi auch ein Team, das das Symposium mitorganisiert. Üblicherweise bist du Medienwissenschaftlerin und früher auch immer gesagt Bloggerin. Sagt man das heute noch?
Ich glaube, das sagt man heute nicht mehr dazu.
Dafür schämt man
sich. Nein, dafür schämt man sich nicht mehr, weil ich gehöre auch zu der ersten Generation Blogger und Bloggerinnen, die ganz intensiv gebloggt haben und auch in den Blogs jetzt alle eingeschlafen sind.
Genau. Und aktuell bist du am Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft der Universität als Gesichtsassistentin tätig und warst jetzt gerade in einem FBF-Projekt tätig.
Genau, Texture Matters, die Optical und Haptical Media, da geht es unter anderem auch um Möglichkeit der Berührung zwischen Menschen und Maschinen, von Mensch zu Mensch, medial.
Genau, ich denke, das habe ich nämlich auch fast gedacht, dass ich das dort hingebracht habe, nämlich Why Do We Care? Oder, Why Do We Care? Oder die Frage, wie wir zu Gerätepflegerinnen und Pflegerinnen wurden und werden. Also, da geht es ein bisschen, würde ich jetzt gleich sagen, auch die Wechselbeziehung zwischen Geräten und Maschinen. Vielleicht noch die Frage, wer kümmert sich? Kümmern wir uns um die Maschinen oder kümmern sich Maschinen um uns?
Genau, das ist eigentlich die Frage, die ich versuche, diese provokant zu verfolgen. Man kann das Ganze, was jetzt folgt, einfach zur Seite fegen, indem man sagt, nein, ich lehne diese Perspektive ab. Wir sind Menschen im und wir sind in Kontrolle der Maschinen, wir sind der Master, die Maschinen sind der Slave und das ist ein ganz klar abgezirkeltes Verhältnis. Und ich kann jetzt auch nicht wirklich eine definitive Antwort darauf geben, ob wir jetzt wirklich Gerätepfleger und Pflegerinnen geworden sind. Das ist eher vielmehr jetzt eine Vorarbeit zu einer möglichen Antwort und eher eine Suche danach, welche Perspektive denn gerechtfertigt sein könnte bei dem Verfolgen dieser Frage. Wenn wir diese Bezeichnung Gerätepfleger, Gerätepflegerin verwenden, dann kommt man sofort in der allgemeinen Diskussion auf das Beispiel der Tamagotchi, die sicherlich alle kennen, aber möglicherweise nicht alle verwendet haben. Ursprünglich waren das kleine Gadgets, mittlerweile gibt es sie auch am App am iPhone und ich zeige einfach mal kurz einen usergenerierten Ausschnitt davon, bei der eine Person kurz vorführt, was denn gerade auf Ihrem Tamagotchi passiert.
Hi Tamagotchi fans, I'm here today to show you my American Tamagotchi Angel and my secret character. That's him. That's the American secret character. He is a smiling angel. He's actually a smiley face with hands and arms and that's about it. He really doesn't do anything. He doesn't have any other animation except this. He just bops up and down. He gets moving his arms up and down. And the only indication if he's happy or sad is, I'll show you happy. The little fun. That means that's a happy angel. I'll show you a sad angel. Disappearing this time. Let's try candy. beautiful here. Anyway, I'll tell you a little quick how you can get them if you want to try it or if you haven't gotten them before. You start out with a UFO, like always when you pull it out. Then you get your, sorry for the pronunciation, your Ogakachi, which is like the baby character. Then you have Marutan. The Marutan is a toddler, and from Marutan on is actually when you start kind of paying attention to how you're taking care of them. You're supposed to take about, I would say, after Shabbat care of Marutan. Then you get Taco Tens, which I actually took pretty bad care of them. I think I forgot them at home all day. And then I got Keratin, which is the adult character. And from that character comes this guy. And Keratin, actually, if you take average care of him, not really bad, just let his heart stop a couple times or stick it after one heart then come up. So average bad care on the fifth day when he's 5 years old gives you So if you want him, that's how you do it. I'll write it down on the caption below. And that's it. Have fun, guys, and that's my intro.
Ja, es war, um es ganz kurz nochmal zusammenzufassen, was vielleicht nicht immer ganz verständlich war. Das ist in dem Fall ein Special Character, den man dadurch bekommt, dass man sich nicht immer zu jeder Zeit ganz gut um diesen Tamagotchi kümmert. Also man muss ihn auch ein paar Tage liegen lassen. Dann kann möglicherweise dieser Special Character auftauchen. Die Special Character, die sind dann nicht, die auf dieser Art stehen, sind nicht ganz so gesund wie andere. Man muss sich unter Umständen häufiger um sie kümmern. Wir haben auch gesehen, die Art und Weise, wie diese Pflege kodiert wird. Es gab Deeds, das sind Dinge, wenn ich das richtig verstehe, Dinge, die er erledigen muss, dazu muss man ihn aber animieren. Dann gibt es Hunger, dieser war recht gut gefüttert und wurde auch gleich wieder aufgefüttert. Und dann gab es noch dann gibt es noch Effort. Effort heißt bei anderen Versionen auch Discipline, das heißt, da muss man schimpfen ab und zu, damit er sich anständig benimmt. Gibt auch gleich eine Vorstellung davon, welche Erziehungskonzepte dahinter stehen. Und es erfordert natürlich Zeit in diesem Fall. Wenn man verfolgt diesen Tamagotchi durch eine Lebenszeit hindurch, erst schlüpft er aus einem Ei und dann später kann man ihn bis zu einem Erwachsenenstadium heranbringen. Irgendwann verschwindet er dann wieder auf seinen Planeten, es sei denn, er stirbt vorher. Auch das ist möglich. Wenn wir jetzt diese Art von Pflege beschreiben wollten, ich nehme jetzt, um es simpler zu machen, einfach kurz als Ausgangspunkt verschiedene Definitionen von Pflegen her, wie sie im Duden vorgeschlagen werden. Sich sorgend um jemanden bemühen, um ihn in einen möglichst guten gesundheitlichen Zustand zu bringen oder darin zu erhalten. Oder 1b zur Erhaltung eines guten Zustands mit den erforderlichen Maßnahmen behandeln. Das sind die beiden Definitionen, die mich besonders interessieren. Wir haben auch noch die Förderung von Geistlichen, zum Beispiel von einer Sprache, die Gewohnheit haben, etwas Bestimmtes zu tun, also etwas zu tun pflegen. Diese beiden interessieren mich insbesondere und das formuliere ich jetzt einfach mal als These. Ich sage jetzt, dass man das verwenden kann. Die erste Beschreibung um eine Mensch-Mensch-Beziehung zu beschreiben oder möglicherweise auch eine Mensch-Tier-Beziehung, aber auf diese Unterschiede gehe ich jetzt im Moment nicht weiter ein. Und das zweite, zur Erhaltung eines guten Zustands mit den erforderlichen Maßnahmen behandeln, dass sich das eignet zu der Beschreibung des Umgangs zwischen Mensch und Gerät. Das macht es insofern einfach, als nämlich im Beispiel des Tamagotchi ganz klar kodiert ist, was ist der aktuelle Zustand und was ist die Maßnahme, die ich anbringen muss. Also etwas, was ich habe zwei kleine Kinder und das ist gerade in der frühen Phase, was einem schwerfällt, das Kind weint, was hat es denn jetzt? Also diesen Zustand richtig zu dekodieren und dann die richtige Maßnahme anzubringen, beziehungsweise auch einfach nur hinzunehmen, dass das Kind jetzt halt nicht gut drauf ist und einfach mal weinen muss. Da muss man erst hinkommen und dieses gerade dieses Aushalten wäre jetzt in diesem Fall überhaupt nicht vorgesehen in dieser in der Beziehung zwischen Mensch und Tamagotchi. Demgegenüber, nochmal kurz auf diesen zweiten Begriff ein, sich sorgend bemühen, war da die Beschreibung. Ich habe mir einige Selbstbeschreibungen des Krankenpflegeberufs angeschaut und das ist so ein typisches Bild in der bildlichen Darstellung wird, also insbesondere das sich zuwenden betont und nicht unbedingt die Aufgaben, die man jetzt in einem Katalog beschreiben würde, was sind die Dinge, die unbedingt getan werden müssen, also von wegen Waschen, Füttern etc., sondern gerade dieses menschliche Hinwenden, dieser Verhältnis ist das, was betont wird in den Selbstdarstellungen. Die Beschreibung zu diesem Bild von Karriere Krankenpflege war, Krankenpfleger sind für Kranke und Pflegebedürftige da, sie spüren und wissen, was ein Patient braucht und führen die Pflege selbstständig durch, sie tragen dabei große Verantwortung für die ihnen anvertrauten Menschen. Also wir haben dann jetzt zwei Pole gewissermaßen artikuliert oder auf die möchte ich auch später nochmal zurückführen. Das heißt, wir haben einerseits diese klar quotierte Seite, wir haben einen Zustand und wir führen geeignete Maßnahmen durch und wir haben auf der anderen Seite die hingewandte Sorge in der Pflege. Jetzt habe ich hier Gerätepflege geschrieben, das ist jetzt also die hingewandte Sorge in der Pflege und die Frage ist, ob wir diese hingewandte Sorge möglicherweise dann auch in dieser Mensch-Geräte-Beziehung finden können. Umgekehrt nur noch zu dem Diskurs über Krankenpflege. Eine der Klagen des Berufsstands wäre genau die, dass man in dem Apparat und in der Maschinerie der Pflegeanstalt, dass in diesem klar kodierten Ablauf, dass da gerade dieser menschliche Aspekt möglicherweise nicht mehr unterzubringen ist. Damit diese Sorge in diesem Pflege in dieser klar kodierten Art und Weise funktionieren kann, in der Mensch-Geräte-Beziehung gibt es zwei Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung wäre, die Maschinen sollten oder die Geräte sollten gut darin sein, ihre Zustände und gerade auch ihre Missstände anzuzeigen. Wenn wir nicht wissen, was los ist mit diesem Gerät und es funktioniert nicht, dann ist es erkennbar frustrierend. Und auf der anderen Seite sollten Menschen gut darin sein, die angezeigten Zustände und Missstände zu erkennen und entsprechend zu handeln. Das kann jetzt in der Auseinandersetzung mit Geräten auch mitunter erfolgen, dass man zunächst etliche Symbole und Zeichen auswendig lernen muss. Wir schauen uns einfach ein paar Beispiele an und ich nehme an, die meisten wissen genau, was jeweils angezeigt wird. Was heißt da dieses?
Fully charged.
Ja, fully charged. Alles in Ordnung. Grüne Batterie, 100%. Also jetzt ist eigentlich alles in Ordnung. Entsprechend hier sieht es nicht so gut aus. Wir wissen jetzt, die Batterie ist nahezu leer. Das kann unter Umständen für uns bedeuten, dass wir nervös werden. Hier ist in diesem Fall dann auch klar die Maßnahme schon mit kodiert. Nicht nur der Zustand ist angezeigt, sondern auch, was wir machen müssen, die Steckdose nämlich an eine Stromquelle anschließen. Dann gibt es auch solche Zustandsmitteilungen. An unknown error occurred. Eine entsprechende Maßnahme wird uns in dem Fall nicht mitgeteilt. Wir können also eigentlich, doch eine wird in klein mit, please check that the connection to the network is active and try again. Und ansonsten können wir das hier jetzt erstmal nur abnicken. Das ist auch bekannt, nehme ich an. Etwas lädt. Das ist nebenbei ganz wichtig, weil obwohl eigentlich jetzt nichts weiter passiert und wir wissen, dass es lädt, können wir immerhin an der Bewegung erkennen, dass der Ladeprozess noch läuft. Und das ist eigentlich entscheidend, damit wir zumindest wissen, es ist jetzt nichts wirklich definitiv kaputt, sondern wir müssen einfach nur warten. Also es ist quasi wie vergleichbar der farbischen Kommunikation zwischen Menschen, wo man eigentlich nur kommuniziert, um den Kontakt zu aktualisieren. Ja, wie geht's? Wetter ist gut. Ja, Wetter ist gut. Gut, dann, okay, hat mich gefreut, aber so, es wird quasi nur nochmal bestätigt, jawohl, ich und du, wir sind jetzt in derselben Welt tätig gerade, in derselben Zeitlichkeit. Dieses gewissermaßen dasselbe, Mac-Nutzer werden das entsprechend zu deuten wissen, da ist zwar irgendwie auch noch alles okay, aber nicht mehr so ganz, weil wir wissen, dass das, was jetzt hier eigentlich passieren sollte, hängen geblieben ist, man nennt dieses Symbol auch The Beach Ball of Death, Wenn man Pech hat, geht das einfach nicht weg und dann bleibt vermutlich nur als Möglichkeit, jetzt das Gerät nochmal neu zu starten. Das Folgen habe ich auf YouTube gefunden, das heißt, jemand hat es für wichtig gehalten, das ins Netz zu stellen. Was könnte das heißen? Anna und Ella, aber wir kennen gleich an der Art des Fehlers, das ist wirklich jetzt ein richtiger, richtiger Fehler, weil es ist kein erkennbares Muster mehr, nicht mehr, was sich auf die aufgezeichneten Symbole noch bezieht, sondern alles blinkt und wahrscheinlich müssen wir spätestens jetzt uns das Gerätehandbuch holen, um herauszufinden, was da los ist. Noch einmal zurück zu den Voraussetzungen. Das war jetzt ein Beispiel davon, von einer Art und Weise, wie Zustände und Missstände angezeigt werden. Wir haben auch im Hausfrauentest gesehen, dass wir recht gut sind, mit unserem Allgemeinwissen jetzt herauszukriegen, was denn eigentlich los ist. Natürlich im Prinzip nicht in diesem Fall, da das jetzt hier alles nur Repräsentationen waren und die nicht wirklich in direkter Verbindung waren mit einem Gerät, kann man jetzt in diesem Fall zumindest schon mal sagen, Sie haben ja kein funktionales Interesse gehabt an dem, was da zu sehen war, und trotzdem sind Sie in der Lage, das zu erkennen. Jetzt muss man dazu noch eines ergänzen, nämlich dass vom Standpunkt der Anthropologie aus der Mensch sowieso sehr gut ist im Erkennen und Behandeln von Missständen. Das ist also eine der Skills, die wir in die Welt mitbringen. Ich möchte jetzt zwei Ausschnitte zeigen aus einem Video vom Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Der Frame oder die Perspektive, unter denen die Forscher und Forscherinnen das Folgende betrachtet haben, ist die Frage, also sie interessiert, ab wann hilft der Mensch? Man kann es einerseits unter dieser Helfen als altruistisches Moment betrachten. Man kann das Ganze aber auch die Perspektive etwas verschieben und sagen, wir betrachten es jetzt einfach mal als Problemlösungsfrage. Kann das Problem gelöst werden oder nicht? In der Perspektive der Forscher und Forscherinnen ging es dazu zu sagen, erkennen die Kinder die Intention? Das kann man so perspektivieren, man kann es aber generell auch erstmal jetzt auf die Frage der Problemlösung beziehen. Es findet keine aktive Interaktion statt, es ist keine Anfrage, bitte hilf mir mal, es wird quasi nur das Problem vorgeführt. Das sind Kinder im Alter von 14 Monaten. Also in dieser Serie von Experimenten werden die Aufgaben immer komplexer, das heißt die Lösungsmöglichkeit ist immer versteckter. In diesem Fall muss auch erstmal erkannt werden, dass man diese Klappe heben kann. Die Forscher versuchen also nicht die Kinder in den Blick zu nehmen und nicht an sie zu appellieren mit den Blicken, aber gleichzeitig durch Geräusche auch ihre eigenen Reaktionen auf die Situation zu erkennen zu geben. Und gerade in den Stapel-Experiment konnte man auch recht gut sehen, wie das Kind die Beziehung versucht aufzunehmen. durch direkte Reaktion Blick auf den, der gehandelt hat. Und das sind also diese Vorphasen kooperativen Handelns, wo es um die Identifikation eines gemeinsamen Ziels geht. Das nächste gehört nicht ganz dazu. Des Interesse halber möchte ich es aber kurz noch zeigen, weil unter anderem wird am Institut für evolutionäre Anthropologie versucht man gerade den Unterschied innerhalb dieser Primatenfamilie zu sehen. Und auch bei Schimpansen ist dieses Helfverhalten ausgeprägt. Das zeige ich kurz. Gerade im letzten Beispiel hätte man jetzt leichte Unterschiede sehen können, wenn man das wollte. In der Primatklasse gibt es dann Unterschiede, aber auf der Ebene des kooperativen Handels, sobald es darum geht, ein gemeinsames Ziel herauszufinden. Da fangen Schimpansen sich dann an zu unterscheiden. Was mir jetzt in diesem Zusammenhang, in diesem Beispiel insbesondere wichtig ist, dass die jeweiligen Missstände in diesem Fall in einer Handlung dargestellt wurden oder physisch erkennbar waren. Und wenn wir nochmal zurückschauen, wie das im Fall der Geräte funktionierte, dann sind die Missstände dort im Wesentlichen über Texte und Symbole kommuniziert worden, was so auf der nochmal eine ganz andere kulturtechnische Herausforderung ist. Möglicherweise gibt es also auch noch andere Wege. Einen möchte ich kurz diskutieren. Zur Frage digitale Geräte. Wenn man also in den Blick nimmt, wie Probleme und Missstände kommuniziert werden, dann ist ein möglicher Unterschied, den man zwischen analogen und digitalen Geräten oder auch schon zwischen mechanischen und elektrischen Geräten ziehen könnte, dass das Problem besser versteckt ist bei den elektrischen Geräten und unter Umständen man es eben einfach nicht mehr, auch gar nicht identifizieren kann, was ist jetzt los. Ohne jetzt wirklich in der Lage sein, das rechte Gerät identifizieren zu können, aber wenn es nicht mehr funktioniert, das rechte, der mechanische Handquirl, dann bin ich vielleicht trotzdem noch eher in der Lage zu sehen, wo es denn hapert. Möglicherweise ist das aus dem Zahnrad etwas rausgebrochen. Und im anderen Fall die Blackbox und dann kann ich eigentlich nicht mehr viel machen. Und dann muss ich immer mich entscheiden, kostet es mehr Geld, jetzt zum Experten zu gehen oder kaufe ich mir gleich ein neues? Der Verdacht der geplanten Obsolenz ist ja, dass man am besten sich gleich ein neues kauft, statt es noch reparieren zu lassen und vielleicht möglicherweise die Reparationsmöglichkeiten da auch zu entziehen. Andere Wege, dass überhaupt die Funktionsweise eines digitalen Geräts und insbesondere der Dinge, die es verarbeitet, sichtbar zu machen, entwickelt sich in einem Bereich, der nennt sich Tangible User Interaction. Das heißt berührbare User-Interaktion und das Anliegen dahinter ist, dass man versucht, sie für die Datenebene eine physische Repräsentation zu finden. Ich zeige einen Ausschnitt aus einem Video von 1992, also das Konzept ist von 92. Das Video wurde erst vor 3 oder 4 Jahren von dem Designer nachgebaut. Und hier ist zu sehen, wie die Verarbeitung auf einem Anrufbeantworter auch funktionieren könnte. Wir kennen uns, wir kommen nach Hause, obwohl man hat sich einen Anrufbeantworter, man hat ja auch kein Festnetz mehr, wir haben alle unsere Voicemailbox. Früher kam man nach Hause und etwas blinkte. Und in diesem Fall blinkt nichts, sondern wir werden gleich sehen, was hier passiert bei der Marble Arts Machine. Simon at Imogen's house. They are both out. The answer machine. können jetzt die einzelnen Anrufe nicht, aber jedes soll einen Anruf repräsentieren, jede Kugel. Das ist ein narrativer Eingriff, um das zu kürzen. 45. Die wird aufgehoben. Das wird etwas dazu notiert. 2 minutes. Das hebt er auch noch für später. Also in diesem Fall war auch das Telefon in der Lage, die über die Identifikation der Kugel die damit gespeicherten Daten wieder abzurufen. Der Gedanke ist eben, ja, wir müssen uns nicht durch Menüs durchklicken, wie man das kennt, Nachricht 1, Nachricht 2, Nachricht 3, sondern jede dieser Kugeln, weil sie ein leicht unterschiedliches Gewicht haben, kann identifiziert werden und kann auf diese Art und Weise, können wir tatsächlich Daten im physischen Raum manipulieren. Jetzt ist es so, dass von dieser Phase her 1997 bis jetzt, mittlerweile sind wir also in der Touchscreen-Ära gelandet, die man jetzt als eine Wiedererwecken des Haptischen werten könnte, auf den ersten Blick, wenn man das wollte. Gleichzeitig muss man das auch wieder etwas hinterfragen, da über die Interaktion auf einer zweidimensionalen Oberfläche tatsächlich auch nicht unbedingt eine haptische neue Erfahrung gemacht werden kann. Es kann aber auf dieser Oberfläche können zusätzliche Interaktionsmöglichkeiten eingeschrieben werden, die sich unterscheiden von dem reinen Drücken von Tasten. Also Drücken einer Taste löst eine Reaktion aus und ist in diesem Sinne, also im wortwörtlichen Sinne, digital, also vom Finger her kommt, in einzelne Elemente unterteilt. Auf den Touchscreens selbst werden wir einerseits, könnte man jetzt sagen, befreit von dieser schlichten Vorgabe. Andererseits bleiben wir natürlich aber auch immer noch im Paradigma dessen, dass eindeutig kodiert werden muss, damit Interaktion möglich werden kann. Ein anderer Ansatz, ein ganz bekannter Ansatz, den wir natürlich auch sofort beim Tamagotchi finden, ist der Versuch der Anthropomorphisierung, der gar nicht so weit eingesetzt wird, wie man vielleicht erwarten könnte, oder vielleicht wäre da noch weiteres möglich. Also Anthropomorphisierung im Fall vom Tamagotchi funktioniert jetzt insofern, als wir durch die Darstellung eines gesichtartigen, sichtbewegenden Wesens zumindest unterstellen können, dass dies auch ein Wesen ist. Es hat einerseits ein Gesicht, es hat auch einen zeitlichen Horizont. Und auf diesen zeitlichen Horizont werde ich auch nochmal zurückkommen. Man kann das noch mit einem anderen Phänomen beschreiben, das ist die Pareidolie, das Phänomen, dass Menschen in allen möglichen an sich bedeutungslosen Dingen meinen, Muster zu erkennen und entsprechend aufmerksamer darauf reagieren. Dieses Bild ist wahrscheinlich bekannt. Das Bild von einer Region auf dem Mars, Cydonia, wurde 1976 aufgenommen, und hier soll man etwas erkennen, was möglicherweise wie ein Gesicht aussieht und was dann entsprechende wilde Spekulationen gestartet hat. Ob dies nicht ein Zeichen intelligenten Lebens sei, ist hier möglicherweise ein Monument geschaffen worden. Durch spätere Aufnahmen hat sich dann auch ganz klar zeigen lassen, dass dieses Gesicht auch nur in einem ganz bestimmten Winkel erkennbar ist und natürlich dort kein Denkmal für intergalaktische Raumfahrer geschaffen wurde. Dieses Phänomen wird auf verschiedenen mehr oder minder viralen Webseiten eingesetzt, bei dem User-Generated Content angefordert wird, um zum Beispiel Gesichter im Alltag zu erkennen. Etwas davon wird bekannt sein. Hier haben wir eine Reibe. Das ist irgendeine Art Poller, der ein entsprechend finsteres Gesicht hat, obwohl er doch grün leuchtet in diesem Fall. Ein freundliches Haus. Da haben wahrscheinlich die Bewohner besonderen Spaß daran, dass sie ihm auch noch eine Clownsnase gegeben haben. Und dann zeige ich noch ein Beispiel, das war gerade zu sehen auf der Ars Electronica. Das Projekt ist schon etwas älter. Das sind die sogenannten Nikodamas von einem japanischen Ingenieurkünstler. Das eigentliche Produkt sind diese Augen. Also man kann die kaufen, so ein Set aus zwei Augen. Und man kann sie auf beliebige Gegenstände aufsetzen und die synchronisieren sich dann miteinander und blinzeln zusammen, wodurch dann der Eindruck entsteht, dass irgendwie eine beobachtende, begleitende, aber doch vorhandene Wesenheit am Werk ist. In den Texten der Ars wird es dann auch noch, das muss man jetzt nicht unbedingt teilen, wird dann auch beschrieben, dass dadurch die Japaner an und für sich in allem eine Seele vermuten. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man das so stehen lassen kann, aber man kann es zumindest als Tool verwenden. Und es kann einfach verblüffen, dass solche Dinge nicht gerade da. Wir beobachten können, dass Menschen gerne ihre Gadgets und Smartphones dekorieren, dass so etwas zum Beispiel noch nicht in dieser Form eingesetzt wird. Hier haben wir auch schon, ich habe schon von den zeitlichen Dimensionen gesprochen, auch hier ist ist die zeitliche Dimension ganz klar. Es geht hier um keine fixen Zeiten mitgewickelt, aber es ist zumindest irgendeine Art von Leben, denn es passiert immer wieder was. Es ist auch nicht exakt im selben Abstand, das heißt, die blinzen nicht exakt alle zwei Sekunden, sondern irgendwie scheint da etwas Eigensinniges vor sich zu gehen. In ähnlicher Weise tritt uns dann auch ein Tamagotchi entgegen als etwas, was eine selbstbestimmte zeitliche Dimension zu haben scheint. Möglicherweise haben wir eins, bei dem wir alle anderthalb Stunden in der Nacht aufwachen müssen, oder es schläft durch sozusagen. In jedem Fall wird immer wieder unsere Aufmerksamkeit erfordert und unsere Zeitlichkeit muss sich synchronisieren mit diesem Gerät. Ich will da zwei Begriffe jetzt einführen, die ich als ganz hilfreich empfinde. Und zwar eine Begriffsunterscheidung, die von Brice Merleau-Ponty stammt, einerseits aus der Phänomenologie der Wahrnehmung, andererseits aus fortgeführt dann später in das Sichtbare und das Unsichtbare. Und er entscheidet da, beschreibt zunächst die erlebte Zeit oder auch die ursprüngliche Zeit. Das ist unsere Zeit, die in der Wahrnehmung entsteht. Bei Merleau-Ponty ist es so, dass es keine Unterscheidung getroffen wird zwischen Körper und Geist, sondern der Leib ist das Subjekt der Wahrnehmung. Also vereint all das. Und im Leib findet auch diese Synthese von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in jedem Moment statt, aber nichts als etwas, über das wir rational abstrahieren müssen. Deswegen spricht auch von der passiven Synthese, sondern weil unser Körper und weil der Leib sich quasi für die Entfaltung der Zeit zur Verfügung stellt. Und im Fortschreiten der Wahrnehmung fügt sich das, so soll man das besser sagen, fügt sich das zusammen. Und diese erlebte Zeit steht jetzt gegenüber oder wird auch immer wieder verschränkt mit dem, was er als objektive Zeit beschreibt. Und die objektive Zeit ist die gemessene und eingeteilte Zeit, über die wir natürlich auch insofern nicht verfügen können, als heute ist der 14. und morgen wird der 15. sein. Da können wir nichts dran drehen. Wir können keinen Einfluss nehmen auf den Einfluss der Stunden und wir nehmen auch auf diese Zeit natürlich immer wieder Bezug, teilen uns unser Leben danach ein, in Datierung, aber auch in unseren Erzählungen, etwa wenn wir uns verabreden, versuchen wir uns anhand in dieser Form zu koordinieren. In einer anderen Dimension beschreibt Merleau-Ponty das selber auch für den Raum. Er spricht da von dem anthropologischen Raum, das ist eben auch unser Raum, und in dem wir wahrnehmen und erleben, und dann der geometrische Raum, der eigentlich eine wissenschaftliche Rekonstruktion ist. Wenn wir darüber reden, setzen wir natürlich den voraus, aber der erlebte Raum und die erlebte Zeit unterscheiden sich womöglich ganz dramatisch davon, und wir kennen das natürlich auch, dieses Phänomen, dass die Zeit manchmal unglaublich zäh voranzuschreiten scheint. Und an anderer Stelle geradezu zwischen unseren Fingern zerrinnt. Also da haben wir auch dann eine körperliche Metapher dafür. Und eine These, die ich gerne weiterverfolgen würde, ist, dass sich in diesen Berührungspunkten oder in diesen Beschränkungen von objektiver und gemessener Zeit und erlebter Zeit, dass sich dort diese Beziehung von Mensch und Gerät intensiviert. Und da muss man aber auch gleich hinzufügen, dass das keine Sache ist, die jetzt erst in der Gadget-Phase auf uns eingeschritten wäre. Es sind unsere Gesellschaften als massenmediale Gesellschaften schon längst mit einem anderen Rhythmus sozusagen synchronisiert. Schon allein die Tatsache, dass also die objektive Zeit medial auch dadurch immer wieder inszeniert wird, dass zu einer ganz bestimmten Uhrzeit jetzt das Fernsehprogramm kommt. Und wir gehen davon aus, diese Uhrzeit stimmt, die Tagesschau beginnt um 20 Uhr. Das kann eigentlich gar nicht sein, dass sie früher oder später beginnt. Serien, heutzutage können wir sie runterladen oder auf DVD erwerben. In der guten alten früheren Fernsehzeit fieberte man auf den Zeitpunkt hin, als wirklich die nächste Folge jetzt kam. Man konnte das Ganze nicht beschränken. Jetzt hat man es noch bei Game of Thrones, dass man wieder qualvoll warten muss, bis es endlich weitergeht. Aber wir sind bereits als gesamte Gesellschaft synchronisiert mit einem Zeittakt, der sich an dieser objektiven, an der gemessenen Zeit orientiert. Auch im Alltag erleben wir es. Ich nehme an, wer von Ihnen lässt sich von einem Wecker wecken? Wer lässt sich nicht von einem Wecker wecken, sondern darf einfach aufwachen? Wunderbar. Super. Ich finde das hervorragend. Ich bin so neidisch. Ich warte. Ich bin nicht mutig genug, das zu machen. Ich hatte mal eine Kollegin, die sich, obwohl sie also fixe Bürozeiten hatte, die keinen Wecker verwendete und die so gut wie nie verschlafen hat. Und dieser Gedanke, dass man so aufschlafen kann, wenn man einfach ausgeschlafen ist, den finde ich ausgesprochen verführerisch. Eine andere Art und Weise, und dann kommen wir wieder zu dieser Beziehung hin und auch zu den Emotionen und der Frage, wie wir möglicherweise dann uns synchronisieren. Es gibt dann einerseits die offene, die objektive Zeit, aber dann, und möglicherweise entwickeln auch diesen Punkt dann Geräte so ein organisches Eigenleben, gibt es eben auch die Zeit, in der wir noch Strom haben. Ich habe jetzt 10% Strom noch. Und ich warte noch auf einen wichtigen Anruf. Also möglicherweise werde ich jetzt in der nächsten Zeit mein Kommunikationsverhalten anpassen, um auf alle Fälle Strom zu sparen. Es gibt bestimmte Gadgets, die sich aus solchen Gründen durchgesetzt haben. Also es wurde jetzt gerade von Apple, wurde diese Apple Watch vorgestellt, die Textnachrichten dann direkt auf die Uhr schickt, und ich muss mein Telefon also nicht mehr extra einschalten, dadurch spare ich auch Strom. Diese Geräte haben sich zuerst schon vor Apple auf Festivals durchgesetzt, weil sich da eben die Möglichkeit bot, Strom zu sparen am Hauptgerät, aber die ganz wichtigen Nachrichten dann in den Textmessages doch noch empfangen zu können. Und die Verarbeitung von Textmessages wiederum erfordert nicht so viel Strom, also konnte ich in Summe länger verbunden sein auf dieser Veranstaltung, auf der ich war. Noch auch eine für mich interessante Frage ist, wie es ist ganz klar, es geht längst ja auch nicht nur um die nicht erst seit dem Smartphone-Gadget, sondern seit dem Telefon, mindestens eigentlich seit dem Telegrafen. Es geht ja nicht nur um die Beziehung von uns zu unseren Geräten, sondern auch durch die Möglichkeiten der Kommunikation und Vernetzung mit anderen Menschen die sich dadurch für uns ergeben. Und die Notifications, die wir also empfangen können im Social Media Zeitalter, sind immer wieder auch eine zeitliche Intervention, die uns erinnern daran, dass ich immer wieder mal schauen muss. Vielleicht ist da was passiert oder ich schalte die Notifications die ganze Zeit an. Oder ich versuche umgekehrt eine andere Strategie, nämlich dass ich alle Notifications ausschalte und dann versuche, so wieder meine Autonomie zurückzugewinnen. Was auch immer die richtige Strategie für einen ist, ist es auf jeden Fall ein Aushandeln, bei dem wir jetzt einerseits auf die objektive Zeit verweisen können und auf unsere erlebte Zeit, aber auch immer wieder feststellen, dass wir uns mit einer anderen Zeitlichkeit, der erlebten Zeit von anderen, wann haben die uns beschrieben und wann schreiben die zurück, auseinandersetzen müssen. So, das sind im Wesentlichen die Anregungen, die ich dabei mitnehmen wollte, also einzelne Szenen der Gerätepflege, wobei ich, nachdem ich die Präsentation fertig hatte, dann lieber von Geräte, Mensch-Geräte-Beziehung sprechen würde. Auf der Oberfläche kann es uns erscheinen, dass wir natürlich uns um Geräte kümmern, in rein eigennütziger Art und Weise, um die Funktionen zu erhalten, die uns ja nutzen. Und im Vergleich zur zwischenmenschlichen Beziehung können wir viele dieser Interaktionen auch klar kodieren und kennzeichnen, eben durch dieses Identifikation und Kommunikation von Missstand und setzen entsprechende Maßnahmen. Wenn der Mensch ein problemlösendes Wesen ist, dann ist er nicht nur, wie wir wissen, anthropologisch, was zeichnet ihn aus? Der Daumen zeichnet ihn aus, die Tatsache, dass er Werkzeuge halten kann und die Sprache und dass er diese beides in Beziehung setzen kann. Und er ist eben auch ein problemlösendes Wesen, der nicht einfach nur hinnimmt, dass etwas kommuniziert wurde, sondern auch versucht, Dinge zu beheben. Anthropomorphisierung kann als Aufmerksamkeitsverstärker eingesetzt werden, sollte es vielleicht noch mehr, wenn man das will. Vielleicht will man das gar nicht. Und diese Verknüpfung von objektiver und erlebter Zeit und dieser Graubereich, der sich da im Social-Media-Zeitalter gefunden hat, dadurch, dass die erlebte Zeit von anderen uns technisch vermittelt wird, kann die Beziehungen intensivieren. Dieses Bild ist vom Coachella Festival. Das zeigt nochmal ganz deutlich, wie kritisch da die Frage ist, wie lang hält denn der Strom? Denn auf jedem Festival, das entsprechend teuer ist, ist die Erwartung da, dass mittlerweile auch die Gelegenheit geboten wird, das Gerät aufzuladen. Es gibt auch Anbieter, die das als Entertainment anbieten, man kann sich also auf ein Fahrrad setzen, auf so einen Trainer und dann mit selbstverarbeitetem Strom sein Telefon wieder aufladen und dann haben wir noch mehr da das Gefühl, wirklich etwas für uns und für das Gerät getan zu haben. Dankeschön. Wir können jetzt diskutieren, wir können aber auch gleich eine kurze Pause machen. Oder gleich.
Jetzt wird diskutiert?
Ja, okay. Wir können auch drüben diskutieren.
Weil ich habe das Gefühl, wenn man jetzt anstoßen, also die Dinge, die du also in den Raum geworfen hast, hier mir nochmal ein paar Dinge so richtig verabschiedet haben, nämlich die Abhängigkeit lässt. Nämlich wir sind total abhängig.
Also ich wollte es nicht eindeutig so beschreiben, das drängt sich auf und dann ist man im Endeffekt dann bei einer Huhn- und Ei-Frage, denn woher kommen ja die Geräte, die haben sie ja sich selbst gebaut. Also wenn ich jetzt, wir haben gestern Abend den Wolfgang-Lorenz-Gedenkpreis für internetfreie Minuten vergeben, für Menschen, die besonders unqualifiziert sich über Informationstechnologie äußern. Und das wäre so ein einfaches Statement zu sagen, ja, wir sind alle abhängig geworden, schmeißt es alle weg, die Geräte, aber das ist...
Sehe ich auch nicht so, dass das funktioniert ist. Gut, dann stehen wir an dich ran. Was ich so spannend finde, was sagst du?
Ich finde die Frage,
jetzt
ich bin ein Anhänger von Maurice Merleau-Ponty und von der Vorstellung, dass der Leib das Subjekt der Wahrnehmung ist. Und so stellt sich für mich dann auch die Frage, wie passt es denn auch auf meinen Körper auf? Also jetzt als Beispiel Phantomanruf. Das macht mich ganz irre. Wenn ich Vibration als, das funktioniert so mit diesem Phantomanruf, wenn man Vibration einstellt als Alarm, dann kann es passieren, da wir ein problemlösendes Wesen sind, da wir unser Umfeld scannen, dann können wir beim Verreißen. Und in dieser Situation kann es dann passieren, dass man, es bewegt sich irgendwas in der Tasche und von diesem Knirschen hat man das schon Gefühl, oh, das war jetzt, da hat irgendwas vibriert. Weil es ist einfach ein Trade-off. Entweder wir riskieren jetzt, dass wir ein Signal verpasst haben, oder wir schauen einfach nochmal nach, ist ja nicht so schlimm. Und das dann richtet sich man sich im Verhältnis des Leibes zum Gerät sehr oft so ein, dass man lieber natürlich nicht verpassen will. Also mir geht es so, sobald ich immer wieder Vibrationserlangen habe,
ja,
muss ich den Ball abschalten, um diese Autonomie für mich zu
bekommen. Was ich spannend finde, was in der Beziehung zu Geräten ist, ja, dass man wie in einer richtigen Beziehung irgendwann beinahe zu ahnen beginnt, jetzt läutet das Telefon. Echt, also ich habe das manchmal echt so, schreibst du das Telefon hin, jetzt läutet es und dann läutet es wirklich. Es hat immer noch nicht geklingelt. Okay, ich habe es ja oft, ja, ich rufe auch weiter an, aber es ist tatsächlich so, dass das Telefon liegt und dann denkt man, jetzt ruft mich jemand an. Und dann ruft mich tatsächlich jemand an, ohne dass ich ein Signal sehe, dass mich jemand anruft. Das ist, was sagst du dazu?
Da fällt mir ein, dass es auch entsprechende Versuche gab, bei denen Menschen über eine Beobachtungskamera beobachtet wurden. Und man hat getestet, wann fühlen sie sich mehr beobachtet? Fühlen sie sich beobachtet, wenn nur die Kamera da hängt? Oder fühlen sie sich insbesondere beobachtet, wenn tatsächlich auch jemand schaut? Und da hat es eine geringfügige Signifikanz dafür gegeben, dass man das merkt. Also das wäre jetzt eher die Frage, merke ich die Aufmerksamkeit einer anderen Person in einer bestimmten Situation?
Aber was ist das Publikum dazu? Wir laden natürlich ein. Ja.
Ja, Sie kommen von der technologischen Seite und dementsprechend habe ich auch jede Menge elektronische Gadgets. Ich würde das gerne, was die Geräte betrifft, kurz auseinanderhalten. Ja. Also der eine Teil, was die Energieversorgung betrifft, da sehe ich einfach im Moment keine Alternativen. Ich kenne bei der ersten Säule, dass die Akkus sehr länger halten, aber im Moment haben wir halt nichts Besseres. Aber was mich eigentlich viel mehr stört, ist, obwohl ich nur in einer Gadget-Situation unfreiwillig sehe, ist all diese ganzen technologischen Unzulänglichkeiten, sage ich mal, wo irgendwelche Fehler auftreten, irgendwas nicht funktioniert, wo ich dauernd gezwungen bin, irgendwas abzudenken und um alle möglichen Dinge zu tun, einfach weil die Geräte einfach alle aus meiner Sicht unausgereift sind und wir einfach damit belastet werden, was überhaupt nicht notwendig wäre.
Ja, danke, das habe ich komplett vergessen.
Jeder muss anwenden, es ist nicht nur das Gerät, vielleicht ist es auch die Software.
Ja, in diesem Fall hat das damit zu tun, also das habe ich komplett außer Acht gelassen, in dem Fall. Also danke für den Hinweis. Das ist in den ökonomischen Modellen quasi vorgesehen. Wir kriegen das Gerät nicht mehr gewartet, sondern in dieser Art also sind wir ja tatsächlich die. In der Art und Weise, wie Software funktioniert, dass es immer wieder neue Updates gibt, da man eben diesen Always-On-Zustand ist, sind wir diejenigen, die mittlerweile die Updates machen, muss es an uns ausgelagert.
Das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt. Bei ihr die spannende Erfahrung, ich habe ja ein Projekt, sogenannten Nexus, den gibt es seit ein paar Jahren, das ist ein uraltes Gerät, Baujahr 1980. Den kann man aufmachen, kann man selber reparieren, wenn eine Sicherung liegt, dann mache ich den auf, stecke eine neue Sicherung rein, kann dort herumschrauben. Tatsächlich hat mein Auto jetzt quasi kaputt, mein aktuelles, das kann ich nicht mehr reparieren. Das hat das Problem, dass hinten der Kofferraum die ganze Zeit aufspringt, da ist ein Chip kaputt. Da muss ich jetzt quasi extra nach Graz fahren, um es reparieren zu lassen, weil dort hat es gekauft, weil es noch eine Neuwagengarantie hat. Ich muss immer eine schöne Aktion zumachen, schnell nach vorne laufen und mich einsperren im Auto, damit der Kofferraum nicht aufspringt.
Ja, das auch positiv sehen. Ich hatte das selber mit meinem iPhone, jetzt ist es definitiv gestorben. Das hatte kein, der Ausschalt- und Einschaltknopf funktionierte nicht mehr. Kann man umgehen, weil es gibt eine Möglichkeit, einen virtuellen Knopf sich einzurichten. Das kommt aus den Accessibility-Einrichtungen. Über den kann man dann aus- und einschalten. Dann ließ es sich nicht mehr aufladen, sondern nur, wenn ich das Kabel in dem Moment einstecke, wenn kurz nachdem ich auch das Ausschalten initiiert habe. Und das wurde dann langsam zu so einer regelrecht okkulten Praxis, was ich jetzt alles wissen muss, um das Gerät richtig konnte es in dem Fall erziehen. Und, aber das würde ich eben auch als einer dieser Moment der Intensivierung, ob wir sie mögen oder nicht, also Intensivierung muss nicht grundsätzlich was sein, wo wir uns freuen, sondern es ist halt auch ein zusätzlicher Aufwand in diesem Fall. Aber das gehört zu dieser Ebene der Beziehung dazu. Und dem gegenüber steht eben dieses Phantasma, das immer schon an gerade elektronische, als recht digitale Technologie, diese Erwartung, die formuliert wurde, es soll alles reibungslos funktionieren, es soll die ganze Zeit eingeschaltet sein, alles soll im Hintergrund funktionieren. Und weil aber dann alles im Hintergrund funktioniert, wenn wir das jetzt versuchen, mit Datenschutzbedingungen in Einklang zu finden, dann stellen wir
fest.
Ich weiß, ja. Das ist nur dieses Zeitpunkt, dass eben, also ich habe, weil dieses eine Telefon kaputt gegangen ist, habe ich jetzt einen Androiden und es ist unfassbar, was Google für Daten von mir gerade bekommen hat in der letzten
Zeit. Genau, da
weil alles
Apple
im Hintergrund,
synchronisiert. Noch ein Schlimmer, glaube ich, fast.
Den Eindruck hat sich in dem Moment, ich kann es aber die Daten
nicht mehr sagen. Sag mir mal, was ist Open Source, aber. Gut, es war schwierig die ganze Zeit. Ich möchte dem Publikum die Möglichkeit geben. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum?
Also wir können die Diskussion auch nachher.
Genau, wir können sie weiterführen oder beim Café, bevor ihr zum Café dürft. Ich muss euch natürlich auch informieren, dass wir hier drei Bücher präsentiert haben. Link ist natürlich nicht da. Egal, ich zeige es später. Aber es gibt eine schöne Mitteilung. Während des Funktionsbereichs gibt es ja alle Bücher, die da hinten liegen. Also ich verdopple jetzt, dass ich alle Bücher, die da hinten liegen, zum Fallenkreis.
Wow.
Ich würde zum Fall. Und jetzt dürfen wir zum Café. Bis gleich.